Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich hier im Saal, auch alle im Livestream und in besonderer Weise grüßen wir auch alle, die sich jetzt in unserem Campus Gottesdienst im Maritim Hotel in Köln versammelt haben. Es ist ein wunderschöner, sonniger Sommersonntag und ich hoffe, ihr alle seid dankbar für den Sommer, oder? Ja. Gott schenkt den Sommer und das ist ein Grund, dankbar zu sein. Christen sind Menschen der Hoffnung. Dabei ist die christliche Hoffnung keine vage Vermutung, sondern eine feste Gewissheit dessen, was zweifelsohne absolut sicher kommen wird. Es ist ein Wissen um Ereignisse, die von so großartiger, so unbeschreiblich schöner und herrlicher Natur sein werden, dass im Lichte dieser Hoffnung unsere jetzigen Nöte, Schmerzen, Krankheiten, Leiden und selbst der Tod verkraftbar und erträglich sind. Paulus war von dieser Hoffnung so sehr ergriffen, weil er ihre Qualität verstanden hat, dass er sogar so weit geht und behauptet, im Römerbrief Kapitel 8, Vers 18, er sagt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, keine Rolle spielen. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Diese Hoffnung wird an einem ganz bestimmten Tag volle Realität werden. Für alle, die an Jesus Christus glauben, nämlich an dem Tag, an dem er persönlich wiederkommen wird. Paulus lebt immer im Blick auf diesen Tag, mit dem Blick auf diesen Tag. Und das kommt in seinen Briefen überall durch. Sehr deutlich kommt es auch im 1. Thessalonicher Brief zum Ausdruck. Deshalb kann man diesen Brief auch zu Recht mit diesem Motto überschreiben: Leben im Licht seines Kommens. Wir sind in Kapitel 4 im 1. Thessalonicher Brief bei Vers 13 angelangt. Und in diesem Abschnitt geht es Paulus um eine Frage, die die Thessalonicher bewegt. Er beantwortet diese Frage. Und es ist ganz normal, dass junge, gläubige Christen viele offene Fragen haben. Wir alle haben ja noch Fragen, auf die wir bisher keine oder nicht zufriedenstellende Antworten bekommen haben. In diesem Fall geht es um eine sehr entscheidende und sehr substanzielle Frage, die die verstorbenen Christen betrifft. Und vielleicht bewegt dich ja auch diese Frage. Vielleicht hast du einen nahen Verwandten, einen lieben Menschen verloren in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren und dich bewegt diese Frage auch. Die Thessalonicher haben gleich am Anfang ihres Glaubenslebens von Paulus gehört, dass Jesus wiederkommen wird und seine Gemeinde abholen wird. Für Paulus war diese Botschaft so wichtig, dass er sie an den Anfang der christlichen Verkündigung stellte. Jesus wurde Mensch, lebte ein heiliges Leben, starb am Kreuz für uns, ist auferstanden, zum Himmel aufgefahren und kommt wieder. Das gehört dazu, zum Evangelium. Nun, warten die Thessalonicher sehnsüchtig auf die Rückkehr Jesu. Und sie rechnen damit, dass diese Wiederkunft Jesu jeden Tag passieren kann. Sie warten darauf. Aber in der Zwischenzeit sind einige ihrer lieben Verwandten oder Freunde verstorben. Sie haben den Tag der Wiederkunft Jesu nicht erlebt. Haben sie ihn verpasst? Was passiert jetzt mit ihnen? Haben sie etwas sehr Entscheidendes verpasst? Sind sie in einem Nachteil denen gegenüber, die noch leben und die die Wiederkunft des Herrn Jesus erleben werden? Nun, Paulus beruhigt diese Christen und er versichert ihnen, dass ihre Lieben, die bereits verstorben sind, nichts verpassen werden. Er beschreibt in diesem Abschnitt nun den unvergleichlichen Inhalt der christlichen Hoffnung. Und mit dieser Beschreibung macht er den Gläubigen klar: Weder ihre lieben Verstorbenen noch sie selbst können etwas verpassen, werden etwas verpassen. Denn das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Lass uns lesen im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 13. Wir wollen euch aber, sagt Paulus, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, also körperlich gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Sie verpassen nichts, wir werden sie nicht überholen. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das ist die Antwort des Paulus auf die Sorge und Frage der jungen Gläubigen in Thessalonich. Nun, als erstes versichert Paulus die Christen, die um ihre Lieben trauern, es gibt Hoffnung trotz Grab. Es gibt Hoffnung trotz Grab. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die schlafen, die im Grab liegen, auf dem Friedhof, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die da schlafen, haben wir schon gesagt, sind diejenigen, deren Körper im Grab liegen, die wir zu Grabe getragen haben, in Särgen in Deutschland ins Grab gelegt haben. Wir haben am Freitag noch unsere Schwester Erika Berger beigesetzt, auf dem Friedhof und in ein Grab gelegt. Die Brüder und Schwestern trauern um ihre lieben Verstorbenen. Aber Paulus sagt, es gibt Gewissheit und es gibt Hoffnung trotz Grab. An den Särgen und an den Gräbern der Verstorbenen teilt sich die Menschheit in zwei Gruppen. Und nur in zwei Gruppen, liebe Freunde. Und die eine Gruppe hat keine Hoffnung mehr. Das spricht Paulus hier an. Die anderen, die keine Hoffnung haben. Die andere Gruppe hat Gewissheit und hat Hoffnung. Und deshalb trauern diese beiden Gruppen auch sehr unterschiedlich. Das Grab ist nämlich der letzte und der wahre Tauglichkeitstest für jede menschliche Philosophie und auch für jede Religion. Und wenn eine Religion am Grab eines Menschen keinen Trost, keine Gewissheit und keine Hoffnung mehr bietet, dann taugt diese Religion nichts, gar nichts. Paulus unterscheidet hier sehr deutlich zwischen Christen und den anderen, die keine Hoffnung haben. Dass die anderen keine Hoffnung haben, kann man sehr deutlich beobachten bei den Beerdigungen. Vielleicht wart ihr auch schon bei unterschiedlichen Beerdigungen dabei. Ich habe Hunderte erlebt. Und eine christliche Beerdigung, wenn es um einen verstorbenen Christen geht, läuft ganz anders ab als eine Beerdigung, bei der ein gottloser Mensch zu Grabe getragen wird. Man muss nur in die hoffnungslosen, traurigen Augen der Hinterbliebenen sehen, wenn man sich die hilflosen Worte der Beerdigungsredner anhört, dann weiß man, die anderen haben keine Hoffnung. Salomo sagt in Sprüche 10, Vers 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Sprüche 11, Vers 7, mit dem Tod eines Gottlosen sterben auch seine Hoffnungen. Alles, worauf er sich bisher verlassen hatte, hilft ihm nicht mehr. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Warum? Der Trost, den der Apostel hier den Gläubigen in Thessalonich vermittelt, hat eine Begründung, hat ein festes Fundament. Und dieses Fundament ist eine Person. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Hoffnung durch Jesus. In Vers 14 sagt Paulus, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Das Fundament unserer Hoffnung ist Jesus. Der Inhalt unserer Hoffnung ist Jesus. Und ohne Jesus gibt es keine Hoffnung in dieser Welt. Er ist der Einzige, der ein leeres Grab hinterlassen hat. Es gibt ja viele berühmte Gräber auf dieser Welt. Wir alle kennen die Gräber der Pharaonen, die Pyramiden in Ägypten. Es gibt das berühmte Grab Mohammeds in Medina in Saudi-Arabien. Es gibt das Grab Lenins im Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau. Aber all diese Gräber sind berühmt wegen ihres Inhalts. Und es gibt nur ein Grab, das berühmt ist, weil es leer ist, weil der Inhalt fehlt. Es ist das leere Grab unseres Herrn Jesus in Jerusalem. Deshalb kann Paulus sagen, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, darauf kommt es an. Lieber Freund, glaubst du an Jesus? Ist er das Fundament deiner Hoffnung? Hast du eine lebendige, persönliche Beziehung zu ihm? Und wenn ja, dann brauchst du keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Er hat nicht das letzte Wort. Gott wird auch dich, wenn du leiblich sterben wirst, durch Jesus aus dem Grab heraus, deinen Körper, zu sich in die Herrlichkeit des Himmels führen. Der Tod hat eben nicht das letzte Wort. Das Grab ist nicht die größte Kraft im Universum. Das letzte Wort, die größte Macht ist Jesus Christus, der Auferstandene. Im Evangelium steckt so viel mehr drinnen, als wir oft wissen und vermuten. Das Evangelium ist nämlich die frohe Botschaft, die gute Nachricht schlechthin. Und es ist allumfassend. Gott rettet uns durch Jesus Christus und er erlöst nicht nur unsere Seele und unseren Geist, sondern auch unseren Leib, den kompletten Menschen. Die Erlösung betrifft auch unseren Körper und die endgültige, vollkommene, komplette Überwindung des Todes und all seiner Folgen. Ja, auch unser Leib hat eine ewige Zukunft. Und deshalb kann Paulus am Ende des Briefes an diese jungen Gläubigen in Thessalonich auch schreiben, in Kapitel 5, ab Vers 23, und sagen, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Hoffnung durch Jesus. Wenn du dich vor dem Tod fürchtest, wenn du keine Hoffnung angesichts des Grabes und jenseits des Friedhofs hast, dann lade ich dich ein, heute zu dem zu kommen, der der Inhalt und der Garant unserer Hoffnung ist. Komm heute zu Jesus. Er wird dir Anschluss geben an seine Auferstehungskraft, an sein ewiges Leben. Er ist der Einzige, der ein leeres Grab hat. Nur er hat eine gute Nachricht, eine wirklich gute Nachricht für dich, das Evangelium. Und er ist der Einzige, der sagen konnte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Wahrheit, in Ewigkeit nicht sterben. In den nächsten Versen präsentiert Paulus nun diesen trauernden Gläubigen in Thessalonich das Drehbuch der christlichen Hoffnung. Ja, wir haben eine Hoffnung mit Drehbuch. Wenn es um die christliche Hoffnung geht, geht es eben nicht um vage Vermutungen. Auch nicht um ein frommes Wunschdenken, das so viele Menschen haben. Ja, ich hoffe, ich wünsche mir, es wird so und so ablaufen. Ich hoffe, morgen wird es regnen. Darum geht es nicht. Es geht um konkrete Details im Hinblick auf die zukünftige Entfaltung der Ereignisse, die unsere Hoffnung verkörpern. Paulus präsentiert den Thessalonicher nun das Drehbuch unserer Hoffnung. Wie genau wird es bei der Auferstehung der Verstorbenen ablaufen, zugehen? Was passiert dann mit uns, die wir zu dem Zeitpunkt noch im Leib leben werden? In welcher Reihenfolge werden die Ereignisse geschehen? Dieses Drehbuch unserer Hoffnung ist erstaunlich und es ist faszinierend. Um es besser zu verstehen, muss ich ein wenig ausholen und über Gottes erstaunlichen Plan für seine Gemeinde reden. Wir haben auch hier in dieser Gemeinde viele junge Gläubige, neue Christen, neu getaufte Christen, die viele, viele Fragen haben und denen diese Lehre vielleicht noch ziemlich neu und fremd ist. Deswegen hole ich ein wenig aus. Unser Vater im Himmel ist der Gott, der die Zukunft genau geplant hat. Und in diesem Plan hat er eine erstaunliche, eine sensationelle Überraschung vorbereitet, nämlich die Entrückung, die Evakuierung, die Himmelfahrt aller gläubigen Christen, die im Endzeitalter, in der Endphase des Gemeindezeitalters leben werden. Nun, seltsamerweise, auch das muss man sagen, erwarten viele Christen in unserem Land die Entrückung nicht mehr. Sie haben aufgehört, auf Jesus zu warten, auf die Entrückung der Gemeinde. Noch fataler ist die Tatsache, dass viele Kirchen und Gemeinden dieses Thema vollständig ignorieren und nicht mehr ansprechen. Aber die Entrückung ist das nächste große Ereignis der Weltgeschichte, das jeden Menschen auf diesem Planeten treffen wird, positiv oder negativ. Auch wenn die Entrückung der Gemeinde der Endzeit ein sehr spektakuläres Phänomen sein wird, das die ganze Welt erschüttern wird, ist die Entrückung doch nicht etwas völlig Neues. Es gab bereits Entrückungen einzelner Personen in der Geschichte, die uns als Muster für die kommende Entrückung dienen. Die erste Entrückung fand nämlich im Jahr 987 nach der Schöpfung Adams statt. Henoch wurde entrückt. Damals ein relativ junger Mann. Man lebte damals lange. Die Menschen lebten bis zu 900 Jahre und länger. Und es scheint so zu sein, dass dieser Henoch von Kindesbeinen an sich sehr für Gott interessierte. Und Gott scheint das Thema seines Lebens überhaupt gewesen zu sein. Ich stelle mir vor, dass sein Vater Jared und sein Opa Mahalael sehr schnell merkten, dass sie dem Jungen nicht alle Fragen beantworten können und brachten ihn vermutlich zu Adam, seinem Urgroßvater, Urgroßvater, der damals noch lebte. Und ich denke, Henoch konnte stundenlang zu den Füßen Adams sitzen und seinem Bericht lauschen. Ich vermute, Adam musste ihm immer und immer wieder erzählen, wie er im Garten Eden mit Gott lebte. Wie Gott mit ihm redete, wie Gott in der Kühle des Abends zu ihm kam und sie gemeinsam in diesem wunderschönen Garten spazieren gingen. Henoch war, denke ich, von diesem Bericht so ergriffen, dass er ihn nicht mehr losließ. Und er fing an, Gott mit jeder Faser seines Wesens zu suchen. Und eines Tages geschah das Unfassbare. Gott redete zu ihm. Er hörte die Stimme Gottes und Gott sagte ihm: Henoch, du gefällst mir. Du gefällst mir. Gott sagte ihm: Ich habe deine Gebete erhört. Und dann geschah das Unvorstellbare. Wir wissen nicht, wie viele Jahre später, aber der noch relativ junge Mann, er war damals nur 365 Jahre alt, ein Jüngling, wurde entrückt. Er wurde entrückt, aufgehoben zu Gott in den Himmel, nachdem er sich so sehr gesehnt hatte. Diesen Bericht lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Abvers 21. Dort heißt es: Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Das zeichnete ihn aus in seiner Generation. Er war der Einzige, der mit Gott wandelte. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg. Und er ward nicht mehr gesehen. Gab keine Beerdigung, kein Grab, keinen Sarg. Er war weg. Gott holte ihn ab. Wir haben hier eine Erklärung und auch eine Begründung für die Entrückung, die noch ergänzt wird durch einen Bericht im Hebräerbrief über Henoch, Kapitel 11, Abvers 5. Dort heißt es, durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Simpel. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Warum? Damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden. Weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Wie hat er Gott gefallen? Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das heißt, dass Gott hält, was er verspricht. Das ist der Glaube. Der lebendige Glaube. Henoch ist zweifelsohne die herausragendste Persönlichkeit des ersten Jahrtausends der Menschheitsgeschichte. Er war ein Mann des Glaubens, er gefiel Gott und er war der erste Mensch, der entrückt wurde. Und damit ist Henoch für uns ein Muster, wenn es um die zukünftige Entrückung der Gemeinde geht. Wenn wir auf Henoch schauen, können wir also wichtige Fragen im Hinblick auf die Entrückung beantworten. Erstens, was ist die Entrückung? Nun, die Entrückung ist eine Umsiedlung in den Himmel ohne die Erfahrung des leiblichen Todes. Und wer wünscht sich das nicht, nicht wahr? Von uns. Zweitens, wer wird entrückt? Nun, entrückt wird derjenige, der Gott glaubt und wegen seines Glaubens Gott gefällt. Nicht entrückt werden kann also der, der Gott nicht gefällt, weil er nicht glaubt. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum gibt es die Entrückung? Nun, auch das wird uns hier gesagt, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Die Entrückung ist somit eine Art Belohnung für das Durchhalten im Glauben in einer Zeit des allgemeinen Abfalls von Gott und der Gottlosigkeit in einer Gesellschaft, die sich immer weiter von Gott entfernt. So war das bei Henoch damals. Die Welt war sehr böse und gottlos und das Zorngericht Gottes, das Gericht der Sintflut, kam sehr bald über diese Welt. So war es bei Elia, der auch entrückt wurde. Er war eine große Ausnahme in Israel. Ganz Israel wandte sich den Götzen zu. So wird es auch am Ende der Gemeinde des Gemeindezeitalters vor der Entrückung der Gemeinde sein. Wir mit euch leben heute in einem massiven, globalen Abfall der Christenheit von Gott. Wir Christen warten auf die zukünftige Entrückung der Gemeinde. Zum ersten Mal wird die Entrückung der Gläubigen von Jesus persönlich im Johannesevangelium vorausgesagt. Am Anfang von Kapitel 14 erklärt Jesus seinen Nachfolgern, dass sein Weggang für sie kein Anlass ist, besorgt zu sein oder Angst zu haben. Und der erste Grund dafür ist, Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Habt keine Angst. Der zweite Grund besteht darin, dass Jesus sagt, wenn ich gehe, sende ich den Heiligen Geist zu euch. Er wird bei euch sein in der Zwischenzeit, bis ich wiederkomme. Ihr seid zu keinem Zeitpunkt allein gelassen. Nun, in seiner Ankündigung seiner Rückkehr erwähnt der Herr, dass er dabei, wenn er wiederkommt, seine Anhänger abholen wird und sie zu sich holen wird. Wir lesen Johannes 14, die ersten drei Verse. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Nun, aus dieser Ankündigung unseres Herrn können wir wertvolle Dinge ableiten. Er selbst, der Herr, fährt also bei der Himmelfahrt zurück in den Himmel und er nennt den Himmel das Haus meines Vaters. Das ist der Himmel, das Haus unseres Vaters. In diesem Haus des Vaters, sagt Jesus, gibt es viel Wohnraum, viel Raum. Und Jesus geht nun hin, um für uns dort einen Platz vorzubereiten, einen Wohnort, ein Haus, eine Residenz. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird er, Jesus, persönlich zurückkehren und seine Jünger in den Himmel abholen. Er verfolgt damit einen bestimmten Zweck. Er sagt, ich will, dass ihr bei mir seid, im Haus des Vaters, da, wo auch ich bin. Es ist der Herzenswunsch unseres Herrn Jesus, dass wir bei ihm sind. Diese Erklärung hilft uns zu verstehen, was die Entrückung ist und wie sie ablaufen wird. Erstens, die Entrückung ist ein Wohnortwechsel. Es geht aus der Fremde. Hier sind wir in der Fremde. Wir sind auf der Durchreise. Wir sind auf feindlichem Gebiet. Es geht aus der Fremde nach Hause, in das Haus des Vaters. Zweitens, wir werden auf dieser Reise in das Haus des Vaters nicht alleine sein. Bei der Entrückung wird Jesus selbst uns abholen. Drittens, und wenn wir dann im Himmel, der gleichzeitig das Haus unseres Vaters ist, angekommen sind, wartet dort auf uns ein Wohnort, eine Residenz, die persönlich für uns von Jesus selbst vorbereitet ist. Und viertens, das Haus des Vaters ist ab diesem Zeitpunkt unsere permanente Wohnadresse für immer. Die erweiterte Entrückungslehre finden wir dann in unserem Text. Ich lese noch einmal hier ab Vers 15. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, sagt Paulus. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, noch im Leib, auf dieser Erde, werden den entschlafenen Verstorbenen, die in den Gräbern liegen, deren Leiber in den Gräbern liegen, nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und Paulus klärt jetzt hier die jungen Gläubigen in Thessalonich darüber auf, was mit den verstorbenen Christen in der Zukunft geschehen soll. Und er sagt den Hinterbliebenen, dass es unbedingt ein Wiedersehen mit ihnen geben wird. Und wie dieses Wiedersehen ablaufen wird. Aus diesem Text des Paulus können wir hier die Abfolge der Ereignisse bei der Entrückung ableiten. Es ist ein Drehbuch unserer Hoffnung. Erstens, ergeht der Entrückungsbefehl, sagt uns Paulus. Ein Befehl. Uns wird nicht gesagt, von wem dieser Befehl ausgeht, aber wir können hier vermuten, es ist anzunehmen, dass dieser Befehl von Gott, dem Vater, persönlich ergeht. Denn Jesus hat gesagt, jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wenn also aus der Sicht Gottes des Vaters der Termin der Entrückung gekommen ist, wird der Vater den Befehl geben. Der Befehl ergeht wahrscheinlich an den Erzengel. Denn die Stimme des Erzengel wird als nächstes rufen. Im Drehbuch unserer Hoffnung geht es weiter also, der Erzengel ruft. In der Bibel erfahren wir nur von einem Erzengel, nämlich Michael. Wenn es nur einen Erzengel gibt, dann wird es Michael sein, dessen Stimme rufen wird. Wahrscheinlich wird der Erzengel der himmlischen Welt bekannt geben, dass jetzt endlich der Termin der Heimholung der Braut Christi gekommen ist. Und wisst ihr, der Himmel wartet viel sehnsüchtiger auf diesen Termin als wir. Der ganze Himmel wartet darauf voller Sehnsucht. Als drittes wird dann die Posaune Gottes erschallen, eine himmlische Posaune. Den Schall dieser Posaune werden vermutlich wir Christen, die Gläubigen, hören und verstehen. Jetzt ist der Tag unserer Heimholung, unserer Himmelfahrt gekommen. Viertens, der Herr kommt herab vom Himmel. Er selbst, Jesus persönlich. Er kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Er ist ja der Bräutigam der Gemeinde und er lässt es sich nicht nehmen, seine Braut persönlich abzuholen und nach Hause zu führen ins Haus des Vaters. Das war übrigens der Ablauf jeder jüdischen Hochzeit in der damaligen Zeit. Der Bräutigam ging aus dem Haus seines Vaters hin zu dem Haus der Braut. Und dann wurde gerufen, der Bräutigam kommt. Die Braut machte sich auf und ging dem Bräutigam entgegen. Auf halbem Weg trafen sie sich und zogen dann in das elterliche Haus des Bräutigams ein. Genau das wird bei dieser Gelegenheit geschehen. Jesus sendet keinen Engel, er sendet nicht Moses oder Abraham, Elia oder einen der Apostel. Nein, er kommt selbst vom Himmel herab seiner Brautgemeinde entgegen. Fünftens, die Leiber der verstorbenen Gläubigen auferstehen. Während also Jesus den Himmel verlässt, um seine Gemeinde abzuholen, geschieht auf der Erde das lang ersehnte Wunder der Auferstehung der Gläubigen. Die Körper der verstorbenen Gläubigen auferstehen jetzt aus ihren Gräbern. Nun, dabei ist wichtig zu beachten, dass der Gläubige selbst, Mensch selbst, nicht im Grab liegt. Es ist nur seine sterbliche Hülle, sein Kleid, das er abgelegt hat und ins Grab gelegt wurde. Er selbst ist sofort, wenn er stirbt, bei Gott im Himmel angekommen. Es gibt keinen Todesschlaf der Seele. Es gibt diese Lehre unter Zeugen Jehovas und Adventisten, ist aber absolut nicht biblisch. Paulus sagt zum Beispiel, wir sind getrost und wünschen viel mehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Also in dem Moment, in dem ein gläubiger Christ seine Augen schließt, auf dieser Erde ist sein Geist, seine Person, seine Seele bei Gott im Himmel angekommen. Was im Grab liegt, ist nur die sterbliche Hülle. Aber diese wird jetzt auferstehen. Bei der Auferstehung wird der Leib auferweckt, unsterblich gemacht. Perfekt, wunderschön wird er auferstehen und mit der Person, der Seele, dem Geist des Menschen wieder vereint. Sechstens, die noch im Leib lebenden Christen. Vielleicht sind du und ich dabei bei diesem Termin, werden gleichzeitig mit diesen auferstandenen Gläubigen auf Wolken aufgehoben. Jetzt geschieht die eigentliche Himmelfahrt der Gemeinde, die wir Entrückung nennen. Wir werden aufgehoben zusammen mit den auferstandenen Gläubigen. Diese Gruppe wird mit Sicherheit sehr groß sein, denn hier auferstehen alle Gläubigen aller Zeiten. Und erst dann wird sichtbar sein, wie groß die Gemeinde Jesu wirklich ist und wer wirklich alles dazugehört. Und wer nicht? Sie alle fahren jetzt empor in die Luft, um Jesus zu begegnen. Siebtens, in der Luft trifft sich die Gemeinde mit dem Herrn. Sozusagen auf halbem Weg zwischen Erde und Himmel treffen wir uns miteinander und mit unserem Herrn. Achtens, dann geht es in einem Triumphzug nach Hause. Angeführt von Jesus selbst bewegt sich diese große Schar der vollendeten Gläubigen hinauf in den Himmel, in das Haus des Vaters. Und der Bräutigam selbst führt seine Braut an. Und neuntens und letztens. Und so, sagt Paulus, werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gläubigen und Gläubigen, zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde. Nun, nachdem Paulus das Drehbuch der Hoffnung präsentiert hat, zieht er das Fazit für die Christen in Thessalonich und sagt, so tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Was für ein Trost. Was für eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, die tröstet, liebe Geschwister. Nein, wir sind noch nicht am Ziel. Ja, auch wir Christen sind betroffen vom Elend in dieser Welt, vom Leid, von Schmerzen und Krankheiten. Auch wir werden krank. Auch wir Christen erhalten schlimme Diagnosen, haben Schmerzen und sterben. Ja, aber das ist nicht das Letzte. Das Leid und der Tod haben niemals das letzte Wort. Das Grab ist auch nicht die Endstation für einen Christen. Es gibt Hoffnung trotz Grab. Das Beste kommt noch. Vielleicht hast du gerade einen lieben Angehörigen verloren. Vielleicht hast du in der letzten Woche eine schlimme Diagnose vom Arzt erhalten. Vielleicht kämpfst du mit schlimmen und starken Versuchungen und Ängsten, dann solltest du wissen, es gibt Hoffnung durch Jesus. Das Beste kommt noch. Wir sind noch nicht am Ziel, aber das Beste kommt ganz bestimmt. Vielleicht schaust du auf deine Schwachheiten und Gebrechen im Alter. Vielleicht bist du besorgt um deine Krankheit, verzweifelt wegen der Weltlage, wegen einem drohenden Weltkrieg. Dann erinnere dich an das Drehbuch der Hoffnung. Das Beste kommt noch. Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner und findest keinen. Du wünschst dir eine Familie und leidest sehr unter Einsamkeit. Vielleicht hat dein Partner dich verlassen und du leidest unter den Folgen einer gescheiterten Beziehung. Denke daran, die christliche Hoffnung ist unvergleichlich und unerschütterlich. Du darfst wissen, das Beste kommt noch. Ja, wir haben eine Hoffnung, die in jeder Lebenslage tröstet. Sie kommt in besonderer Weise dann zum Tragen, wenn ein Mensch vor dem Sterben ist, wenn er mit dem Tod konfrontiert ist. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Johannes Rau hatte diese unerschütterliche Hoffnung. Er glaubte an Jesus, der den Tod überwunden hat. Er kannte das Drehbuch der Hoffnung. Und man lächelte über ihn, auch in den Medien ab und zu ein wenig spöttisch, und man nannte ihn der Prediger oder der Bruder Johannes. Er wählte für seinen Grabstein ein Wort, das die Hoffnung auf den Punkt bringt. Das Grab des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau liegt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof an der Chausseestraße in Berlin-Mitte. Es ist ein graugrüner, mannshoher Granitblock, der sich erhebt an der Stirnseite einer Doppelgrabstätte. Auf diesem schlichten Stein stehen die Lebensdaten von Johannes Rau: 16. Januar 1931 und 27. Januar 2006. Und im unteren Teil verläuft dann ein Stirnband mit den eingemeißelten Worten aus dem Matthäusevangelium. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Was für ein Ausdruck der Hoffnung. Dort steht nicht: dieser war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Dieser war Bundespräsident. Nein, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Darauf kommt es an, dass du auch mit dem Jesus von Nazareth bist. Hier und jetzt, in dieser Zeit und in diesem Leben. Und wenn er kommt, wird er dich abholen in seine ewige Herrlichkeit. Denn das Beste kommt noch. Amen.